aus 1. Könige, das Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich. Er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.
Liebe Gemeinde, die Begebenheit, die uns in der Bibel berichtet wird und über die wir heute etwas nachdenken wollen, fand vor circa 2800 Jahren statt. Das ist zwar sehr, sehr lange, aber dennoch für uns, denke ich, heute nicht unaktuell. Was war geschehen? Ahab, der siebte König in Israel, so wird er in Kapitel 16, Vers 29 und 33 berichtet, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Denn es geschah, dass er sogar Isebel, also seine Frau, nahm, die Tochter des Etbaals, des Königs der Sidonier, ein ehemaliger Baalspriester. Er, Ahab, ging hin, haben wir eben gehört, und diente dem Baal und betete ihn an, obwohl Gott das so ganz streng verboten hatte. Und er errichtete sogar dem Baal einen Altar im Tempel Baals, den er in Samaria baute. Und Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was dem Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen sind. Zum besseren Verständnis: Baal galt als Himmels- und Wettergott. Aschera war eine in phönizisch-kananitischen Gebiet beheimatete Fruchtbarkeits- und Vegetationsgöttin. Sie galt als Gattin Baals. Grüne Bäume oder Holzpfähle symbolisierten die Gegenwart der Göttin und wurden anbetend verehrt. In der Vorstellung der Kanaaniter war das fruchtbare Ackerland eine Muttergottheit, die durch Baal befruchtet wurde. Vorstellungen, die wir uns also nicht nachvollziehen können. Diese Götter waren also im Grunde die Mächte der Fruchtbarkeit selbst. Sie sind Teil dieser Welt und darum durch Riten und magische Praktiken nach damaligen heidnischen religiösen Vorstellungen beeinflussbar. Israels Gott aber ist der Schöpfer der Welt und des Weltalls und steht ihr gegenüber als Herr, der sich nichts abzwingen lässt. Er schenkt zum Beispiel Fruchtbarkeit aus freiem Willen und erwartet, dass sein Volk ihm darauf in Liebe und Gehorsam ebenfalls freiwillig antwortet. Also, alle, die in den Himmel kommen, sind Freiwillige. Die Teilnahme an heidnischen Götzendiensten ist dem Volk Israel von seinem Gott strikt untersagt. Und deshalb, weil die heidnischen Völker durch ihre Kulte und Riten die Gabe anstelle des Gebers anbeten und verehren. Die Fruchtbarkeit von Land, Menschen und Vieh ist aber Geschenk des lebendigen Gottes an die Menschen. Und daher gebührt ihm allein die Ehre, die Anbetung und der Dank, wie wir es auch heute wieder zum Ausdruck gebracht haben. Das gilt so uns eben auch heute und ist letztendlich keine Frucht unserer Eigenleistung, sondern Geschenk Gottes. In König Ahabs Regierungszeit tritt nun der Prophet Elia auf. Und es waren schon 3 Jahre große Hungersnot in Samaria und kein Regen gefallen. Diese Hungersnot sollte Ahab die Möglichkeit zur Buße geben. Deshalb hat Gott sie über sie kommen lassen. Denn er war der Grund für diese Hungersnot und für das Gericht über das Volk. Hätte er Buße getan über seinen Ungehorsam und seinen groben Götzendienst, hätte Gott Regen kommen lassen. Da Ahab nun unbußfertig ist, beauftragt Gott Elia und sagt, geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf dem Erdboden. Als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Ja, was dann geschieht, ist bekannt. Und eine Predigt für sich. Elia veranlasst Ahab, dass sich die 450 Baalspropheten und die 400 Aschera-Propheten am Berg Karmel versammeln, ein Tieropfer bringen und ihren Gott um Regen anrufen. Er aber will den Namen des Herrn, des lebendigen Gottes Israels, anrufen und dem Volk wirft er vor, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Und er stellt den König und das Volk in die Entscheidung für oder gegen den lebendigen Gott Israels. Und das ist bis heute die Entscheidung der Menschen, auch die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir haben Ja gesagt zu Gott, aber es gibt viele Menschen noch, die Nein sagen. Und nun kam es, wie es kommen musste. Trotz allem Rufen und Riten, die Götzen antworteten nicht. Ja, wie sollten sie auch? Sie sind ja Tote und keine lebendigen Wesen. Und Elia verspottete sie mit Ironie. Denn, warum? Da war keine Stimme noch Antwort noch Aufhorchen, sagt die Schrift. Elia baute ebenfalls einen Altar, opferte ein gleiches Jungtier und verfuhr nach dem mosaischen Gesetz für Brandopfer. Dann betete er eindringlich zu dem Herrn um Erhörung, damit das Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da heißt es weiter, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Dies als Einleitung und Hinführung zu unserem heutigen Text. Unser Abschnitt über die Flucht Elias vor der Morddrohung Isabels lehrt uns drei Erkenntnisse. Erstens, Verstrickung verstellt den Blick. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Er erzählt ihr nicht, dass die Baals- und Aschera-Propheten nichts bewirken konnten. Auch nicht, dass Elias Gebet um Regen von Gott, dem Väter Israels, erhört wurde. Dass er damit Barmherzigkeit im Gericht gegen den Ungehorsam erwiesen hat. Nein, nur die Tötung der Propheten berichtet er ihr. Und so verblendet und einseitig und engstirnig ist er gegenüber Gott. Ein Mensch, der sich vom lebendigen Gott zurückgezogen und ihm abgesagt hat, noch dazu am Gängelband einer ungläubigen Frau hängt, hat keinen Blick mehr für die Größe und Güte Gottes, die auch ihn zur Umkehr leiten will und einlädt, im Gericht auch die Gnade Gottes zu sehen. Dass Gott auch in unserer Zeit durch Menschen redet und handelt, ist für einen dem christlichen Glauben ferne stehenden Menschen keine selbstverständliche Erkenntnis. Das müssen wir als Christen als Realität anerkennen. Auch wenn uns das schwerfällt, besonders dann, wenn es sich um uns nahestehende Menschen handelt, wegen ihrer Skepsis, Zweifel oder Ungläubigkeit sollten wir sie nicht bemitleiden oder negativ über sie urteilen. Dass wir eine andere Sichtweise haben dürfen, liebe Gemeinde, ist reine Gnade Gottes. Zweitens, auch erfahrene Gottesmänner sind nur Menschen und fehlbar. Die Bibel zeigt uns auch hier wieder einmal, dass auch gestandene Gottesmenschen, Männer, Menschen sind, nicht anders wie du und ich, mit Stärken, aber auch mit Schwächen, mit kleinen Glauben, mit Ängsten, mit Resignation. Elia, ein Prophet, vielfach erfahren im Umgang mit Gott. Er kündigt Ahab Unheil für das Land an, und zwar jahrelange Trockenheit, die nur er bevollmächtigt ist, aufzuheben. Das hatte Gott so verfügt. Dass er dadurch mit Nachstellungen und Repressalien rechnen musste, ist logisch. Aber Gott schützte ihn davor, indem er ihm sagte, geh fort von hier und verbirg dich am Bach Krit. Du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Womit denn? Am Bach. Mit Brot und Fleisch am Morgen und am Abend. So ist Gott. Ja, das kann er tun. Wunder. Und Elia erfährt auf wunderbare und ungewöhnliche Weise Gottes persönlichen Schutz und Versorgung. Weil die Dürre anhielt und der Bach austrocknete und die Hungersnot im Land war, schickte Gott Elia nach Zarphat zu einer Witwe mit ihrem Sohn. Auch hier erlebte er und die Witwe Gottes große Wundertat, weil sie bereit war, ihre letzte Handvoll Mehl und das bisschen Öl mit ihm zu teilen und ihm zuerst zu geben. Und so konnte Elia ihr im Auftrag Gottes zusagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Elia erlebt also inmitten einer im Land herrschenden Hungersnot, wie Gott ihn durch andere Menschen und diese mit ihm am Leben erhält. Ist das nicht wunderbar? Ja, so eine Situation haben meine Mutter und ich auch nach dem Kriege erlebt. Elias nächste tiefgreifende Erfahrung mit Gott war die Krankheit und der Tod des Sohnes seiner Hauswirtin. Sie machte ihn dafür verantwortlich und sagte, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht würde und mein Sohn sterbe. Harte Vorwürfe. Elia nahm das Kind und flehte Gott an. Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Als er das Kind seiner Wirtin lebendig zurückgab, bezeugte sie, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Elia erlebt eine außergewöhnliche Gebetserhörung, die in eine Totenauferweckung mündet, an der er durch sein Gebet unmittelbar beteiligt ist. Elia ist ein Eiferer für Gott und ein unerschrockener Kämpfer gegen den Unglauben und gegen den Ungehorsam in Israel. Und das hat er mit seinem mutigen Auftreten gegen Ahab und gegen die Götzenpropheten am Berg Karmel hinreichend bewiesen, als er für den Gott Israels vor allen eintrat, wie am Anfang wir gehört haben. Gott hat ihn da vor allen in seinem Volk und seinen Gegnern sichtbar legitimiert. Man sollte meinen, solche direkte und persönliche wundersamen Erfahrungen mit seinem Gott machen einen trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten gegen Bedrohungen und seien sie lebensbedrohend immun. Leider nein. Was hatte Isabel durch einen Boten Elia sagen lassen? Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Das heißt, mit dem Leben meiner Propheten, die du getötet hast. Und die Reaktion dieses so starken Gottesmannes? Auf einmal kein Vertrauen mehr in Gottes Schutz und Bewahrung, keine Wortgewalt mehr, kein Kampfesmut mehr, kein Glaube mehr an Gottes Wunder, trotz der gegenteiligen Erfahrungen, stattdessen Flucht auf der ganzen Linie. Könnte uns dies etwa genauso gehen, je nach welchen Bedrohungen wir plötzlich ausgesetzt sind? Pastoren und Prediger, Gemeindeleiter erleben Höhepunkte im Verlauf ihrer Tätigkeit, aber auch Stunden tiefster Niedergeschlagenheit, wenn zum Beispiel die Gemeinde bei allen Bemühungen nicht mitzieht. Da wird aller Enthusiasmus und Fleiß sehr schnell von Zeiten mutloser Verzagtheit abgelöst. Der ehemalige Bundessekretär der Freien Evangelischen Gemeinden, der FEG, Pastor Wolfgang Düldeweil, ich glaube, der ist vor kurzem verstorben, den ich persönlich kennengelernt habe, hat zu solchen Situationen ein lesenswertes Büchlein geschrieben, mit dem treffenden Artikel, wenn die Herde den Hirten jagt. Elia flüchtet. Der Mann Gottes ist ausgeschaltet. Und genau das wollte Isabel mit ihrer Morddrohung bezwecken. Und was sind bei uns die kleinen und großen Isabels, die uns zur Flucht aus unserer Verantwortung treiben und uns ausschalten, Gottes Aufträge, ob groß oder klein, zu erfüllen? Satan hat seine Freude daran, wenn ihm das gelingt. Und er versucht es, glaubt es mir, bei jedem Einzelnen. Natürlich ist die Resignation Elias, sein Wunsch zu sterben zu wollen, völlig verständlich. Bei einem Volk, das auf seinen Gott nicht hören will und so ein Kampf und so sein Kampf dagegen keinerlei Aussicht auf Änderung zeigt. Ja, wer von uns hat nicht auch schon einmal den Gedanken gehabt, aus berechtigten oder unberechtigten Grund, das sei dahingestellt, die Gemeinde zu verlassen? Aber darüber sollten wir auch mit dem Herrn und unseren Glaubensgeschwistern unseres Vertrauens im Gespräch bleiben und Dinge nicht anstehen lassen, sondern im aufrichtigen Austausch bereinigen. Das Dritte. Gott verlässt dich nicht. Das ist die dritte Erkenntnis aus dieser Begebenheit und sind auch hier wieder drei Dinge auffällig. Erstens, Gott lässt dich nicht fallen, auch wenn du versagst. Gottes Plan, den er mit dir hat, scheitert nicht. Weder durch deine Mutlosigkeit noch durch die klugen Berechnungen einer Isabel oder unserer kleinen Isabels, hinter denen sich der Satan verbirgt, um uns unbrauchbar für Gottes Werk zu machen. Gott, der liebende Vater im Himmel, richtet dich wieder auf. Er tritt deiner Selbstpensionierung sogar mit neuen Aufträgen entgegen. Ist das nicht ermutigend? Auch wenn wir einmal total versagt haben, Gott will uns wieder neu gebrauchen und gibt uns eine neue Möglichkeit. Und das geschah zum Beispiel auch bei Mose, nach seiner Weigerung, nach Ägypten zu gehen und seinem Ungehorsam, als er den Felsen schlug, den er nur ansprechen sollte. Oder Jona, als er weglief und Gottes Auftrag, Ninive Buße zu predigen, fallen ließ. Oder David, nach seinem Ehebruch mit Bathseba und seiner Blutschuld, indem er ihren Ehemann in der Schlacht in der vordersten Linie fallen ließ. Oder Elia, nach totaler Resignation aufgrund der Morddrohung Isabels. Alle wurden von Gott wiederhergestellt und eine neue Chance gegeben. Und das sollte uns Mut machen, trotz Schiffbruch nicht aufzugeben. Zweitens, Gott handelt an uns lebensnah. Vielleicht haben wir zur Aufrichtung des Propheten ein geistliches Wort von dem Boten erwartet, als er ihn anrührte, der Engel. Aber, was sagt er? Steh auf und iss. Nicht immer ist Seelsorge vorrangig. In Jakobus 2, in den Versen 15 und 16 heißt es, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ist ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Im Falle Elia war aktuell und vorrangig die Fürsorge für den Leib angebracht. Nicht um des Essens willen. Es werden auch keine lukullischen Leckerbissen geboten, sondern das Lebensnotwendige. Röstbrot, könnte man vergleichen mit Toast, und Wasser. Das heißt, Gott will uns erhalten, um unseres Auftrags willen, den er uns gegeben hat. Und was tut Elia? Nachdem er die Gottesstärkung zu sich genommen hat, und was tun wir möglicherweise? Elia legt sich wieder schlafen. Tun wir zum Beispiel auch durch Inaktivität Gleiches? Dann sind wir nur Konsumchristen. In einem solchen Verhalten denken wir nur an unsere Probleme und nur an uns selbst und nur an unsere Wünsche und Interessen. Das muss man zugeben. Aber Gott ist keinesfalls verpflichtet, immer möglichst gleich das zu tun, was wir am liebsten wollen. Insbesondere, wenn unsere Wünsche seinem Willen entgegenstehen, den er überschaut und weiß besser, was für uns in dieser Situation richtig ist. Und was nicht. Andererseits dürfen wir wissen, dass er langmütig und geduldig ist und wenn wir für nichts anderes mehr Auge und Ohr haben, ja, dann muss er uns eben wachrütteln, damit wir merken, dass es ihn noch gibt. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte Elia an. Was hier mit Anrühren übersetzt ist, ist sehr sanft ausgedrückt. Das hebräische Wort im Urtext für dieses Anrühren heißt wörtlich und genauer übersetzt unsanft stoßen. Je nachdem, wie wir uns verhalten, muss Gott eben deutlicher werden, wenn wir nicht mehr auf ihn hören wollen. Meine Mutter berichtete mir, dass sie auf ihrem Lebens- und Glaubensweg oft öfter von Gott unsanft angestoßen wurde. Das ist, dass sie aber jedes Mal sagen musste, zum Heile ward mir bitteres Leid. Und falls du es noch nicht wissen solltest, lieber Bruder und liebe Schwester, Gott verzichtet nicht auf deine Dienste. Er hat dir Gaben gegeben, zum wenigsten eine. Und die möchte er von dir in seinem Reich eingesetzt sehen. Dazu sind wir nie zu alt und nie zu verbraucht und nie zu untauglich und nie zu jung, um ihm, den Seinen und den Menschen damit dienen zu können. Gott will uns einfach noch gebrauchen für sein Werk, sonst würde er durch sein Wort und durch die Beispiele der Bibel nicht auch noch heute zu uns reden. Vor ein paar Tagen ist mir ein Büchlein in die Hände gefallen. Es berichtet über Senioren in der Bibel. Ich war erstaunt, wie viele da noch frisch und aktiv waren, obwohl weit über 80, zum Teil sogar über 100. Ich nenne mal ein paar. Abraham, 175. Mose, 120. Übrigens, Gott hat nach der Sintflut das Alter des Menschen auf 120 festgesetzt. Könnt ihr nachlesen. Josua, 110. Kaleb, 85. Von Samuel heißt es, dass er alt war. Barzillai wurde 80. David wurde 70. Deswegen kommt wahrscheinlich auch in den Psalmen vor, nicht? Das Alter wird 70 und wenn es hochkommt, 80. Von Zacharias im Neuen Testament, dass er alt war und Elisabeth betagt und Hannah im Tempel hochbetagt. Alles auch Verkündiger. Ja, und dann habe ich vor ein paar Wochen etwas gelesen in der IDEA, dem Nachrichtenblatt der evangelischen Welt. Und zwar vom zweitältesten Deutschen. Der Artikel lautet, der Baptist Martin Eichel, Kassel, ist vor kurzem 110 Jahre alt geworden. Wir haben ihn auf einer Konferenz in Essen getroffen. Da war er so gerade um die 100. Der ehemalige Bahnbetriebsinspektor ist damit der zweitälteste Deutsche. Noch bis Mai besuchte er alle 14 Tage den Gottesdienst. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Fuldatal-Ihringshausen bei Kassel. Einen Sonntag ohne Gottesdienst zu erleben, sei trostlos, sagte er IDEA. Viele Jahre hat er in der Gemeinde als ehrenamtlicher Prediger gewirkt, doch inzwischen ist ihm der Gottesdienstbesuch nach den Worten seines Sohnes Norbert, der ist 70, allzu anstrengend geworden. Auf die Frage, warum er überhaupt so alt geworden sei, sagte der Jubilar, nur durch die Gnade Gottes. Da gibt es keinen Zweifel. Mit 100 Jahren flog er noch in den Urlaub ans Schwarze Meer. Mit 107 war er noch mit dem Rad unterwegs und erst mit 108 Jahren zog er in ein Altenheim. Tja, da sieht man es mal wieder. Baptist muss man sein, dann wird man hochbetagt und noch fit dazu. Gottes Wort hören heißt ihm gehorsam sein, Täter des Wortes sein. Elia war erst nachdem der Engel Gottes ihn das zweite Mal angestoßen und aufgefordert hat, steh und iss. Und ihm einen neuen Auftrag erteilte, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia gehorchte ohne Wenn und Aber. Er stand auf, aß und trank und er ging in der Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Wenn Gott dich und für mich eine Aufgabe hat, dann rüstet er uns dafür zu und stärkt uns dazu. Er ist mit dabei und deshalb können wir seine Aufträge, die er uns zeigt, auch mutig angehen. Gekräftigt durch sein Wort, liebe Gemeinde, lasst uns zu Gott und mit Gott unterwegs sein, ihm und unserem Nächsten zu dienen. Amen.